Herr Lehrer, Herr Lehrer, der Tommy hat die Eidechse aus dem Terrarium gelassen.
Wenn auch euer Klassenmaskottchen auf der Flucht ist, dann wird's Zeit für Radio Education, der Schulpodcast.
Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann.
Leute, es ist Sonntag, der 5.1.2020. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer und immer noch meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
Guten Morgen, Herr Münstermann. Frohes neues Jahr.
Danke, dir auch frohes neues Jahr. Bist du gut ins neue Jahr gerutscht?
Ja, mit dir zusammen.
Ja, das stimmt. Wir sind zusammen ins neue Jahr gerutscht. Wir waren gemütlich weg, ne? Bei Bekannten.
Ja.
Haben Chinesisch gegessen. Nicht selber gekocht, wenn das jetzt einer denkt, sondern wir waren im Restaurant. Und danach haben wir noch ein bisschen, gesessen, geböllert.
Genau.
Im Rahmen. Wirklich wenig geböllert.
War okay.
War okay. Ganz gemütlich. Allen Hörern und insbesondere den Fans natürlich auch ein frohes neues Jahr an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut reingekommen. Und ich hoffe, ihr habt alle unsere Jahresend-Podcasts inklusive großer Weihnachtsziehung verfolgt und habt euch gefreut. Nicht traurig sein, alle, die nicht gewonnen haben. Wir haben ja schon bekannt gegeben, wir lassen uns kleine Trostpreise einfallen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an die Sieger. Die werde ich auch wahrscheinlich nächsten Monat nochmal kurz in den Podcast holen, zumindest per Aufnahme. Und ganz kurz, bevor wir uns einem völlig neuen Thema widmen, unser Housekeeping. Ihr könnt uns anschreiben per E-Mail inzwischen unter radioeducation@gmx.de. Das wissen alle die schon, die beim Weihnachtsgewinnspiel mitgemacht haben. Alle anderen, schämt euch. Aber ihr könnt uns jetzt auch da per E-Mail anschreiben. Radioeducation ohne Unterstrich, ohne Punkt, @gmx, jetzt kommt der Punkt.de.
Und sonst könnt ihr uns auch immer noch folgen auf Instagram. Da heißen wir @radioeducation unterstrich der Schulpodcast und natürlich auch auf Facebook.
Auf Facebook, hier ist unser Handle @radioeducation der Schulpodcast, alles durchgeschrieben. Ja, ich habe eben schon gesagt und wir haben es ja auch im Dezember schon angedroht, wir haben ein neues Format und ihr habt ja vielleicht in unserem genialen Einspieler von unserem guten Nils, an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an den Nils, der uns immer mit diesen wunderbaren Ankündigungen hier versorgt. Habt ihr gehört, die Klasseneidechse ist ausgebrochen. An so einem Tag weiß man als Lehrer, braucht man gar nicht anfangen, Unterricht irgendwie zu machen, denn da passt eh keiner auf. Ist doch so, oder?
Stimmt.
Wenn das Klassenmaskottchen auf der Flucht ist, ist Unterricht nicht möglich.
Genau.
Und deswegen ist das auch die perfekte Gelegenheit, ein neues Format einzuführen. Denn wir haben uns überlegt, für das Jahr 2020, wir haben viele neue Ideen nebenbei bemerkt, ne? Aber eine davon ist folgende. Wir machen hin und wieder mal
blau.
Blau. Das heißt, wir machen keinen Unterricht, wir machen keinen regulären Schulpodcast, sondern wir biegen thematisch einfach mal ab und machen was anderes. Und diesmal in Folge 9, das passt irgendwie ganz gut, machen wir blau und gucken
Star Wars Teil 9. Also
Star Wars Teil 9.
Genau.
Ist das
reden über Star Wars Teil 9.
Ein irrer Zufall.
Ja.
Genau. Ja, nicht wirklich ein Schulthema. Auf der anderen Seite muss man ja auch hin und wieder mal Lifestyle-Themen hier einbringen, denn wir sind wir haben zwar einen Bildungs- und Erziehungsauftrag, aber das Ganze lebt ja vom Rhythmus.
Ich würde schon sagen, das ist sehr bildend.
Das ist auf jeden Fall bildend. Es gehört irgendwo zur allgemeinen Bildung dazu,
genau,
dass man sich mit Star Wars auskennt. Jetzt ist auch noch dieser besondere Teil, der letzte Teil der Trilogie, der letzte Teil aller drei Trilogien, also von allen neuen Filmen der Skywalker-Saga, haben wir uns gedacht, das können wir nicht auslassen, müssen wir auch noch unseren Senf dazugeben.
Genau.
Ja.
Deswegen, also nochmal schöne Grüße an Mama, weil die war ganz erstaunt, dass tatsächlich nur Jedis Lichtschwerter benutzen.
Ja, genau, das hat sie auch schon was gelernt. Ne?
Wir haben
es gestern Abend noch gefragt, warum die Leute bei Han Solo, also in dem Solo-Film, warum die alle keine Lichtschwerter haben. Ja, Antwort ist leicht, da kommen keine bis kaum Jedis drin vor, ne? Ja, eigentlich gar keine. Darth Maul am Schluss, aber ist ja ein Sith-Lord, ein ehemaliger. Ja, bevor wir jetzt hier einsteigen in die Besprechung von Star Wars Teil 9, es ist inzwischen 3 oder 4 Wochen sogar schon her, ne? Wann waren wir drin? Mitte Dezember schon fast, ne? Am 18. Ja. glaube ich. Es ist also schon ein Weilchen her, dass der Film in den Kinos ist. Und wir gehen mal davon aus, dass inzwischen alle, die daran interessiert sind, den auch gesehen haben. Trotzdem sei hier nochmal erwähnt, wir machen einen krass verspoilerten Podcast. Ja, also bei uns werdet ihr gespoilert von vorne bis hinten. Jeder, der den Film noch nicht gesehen hat und der nicht gespoilert werden will, der sollte jetzt ganz dringend abschalten oder am besten noch schnell in den Film gehen und danach unseren Podcast hören.
Genau.
Weil nicht, dass ihr den Podcast deswegen verpasst, das geht ja auch nicht. Also, seid gewarnt, wir spoilern.
Viel.
Sehr viel.
Sehr, sehr viel.
Genau. Leonie, willst du, wir wollen ans Eingemachte gehen hier, ne? Wir wollen nicht um den heißen Brei herumreden, wie das in anderen Podcasts, in anderen Besprechungen, in vielen Reviews der Fall ist, sondern wir wollen wirklich über die, ja, über die Knackpunkte des Films vielleicht auch reden. Wir fangen an, glaube ich, mit so einer allgemeinen Haltung dem Film gegenüber, weil da das Lager der Fans ist ja so ein bisschen geteilt, möchte man meinen. Da sind nicht alle mit einverstanden mit dem Film, andere finden gut. Und damit fangen wir vielleicht an, aber dann beschäftigen wir uns wirklich hauptsächlich mit den heißen Fragen, die der Film auch wieder aufgeworfen hat. Er hat nicht nur welche beantwortet, er hat auch wieder welche aufgeworfen. Da gehen wir ran, das heißt, wir gehen wirklich ans Eingemachte hier bei Radio Education. Erziehungsauftrag der Galaxis. Ja, Leonie, willst du vielleicht mal anfangen?
Ich versuch's.
Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.
Okay.
Was hältst du denn von dem Film? Allgemein.
Also, echt ohne Einschränkung, ich fand ihn super. Also, ich bin echt sehr überzeugt von dem Film.
Du bist ein Star Wars 9 Freund.
Ja.
Ja.
Ein definitiv. Also, bester Freund. Also, ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Mhm. Und du?
Ich auch. Also, ich ordne mich auch definitiv auf der Seite der Star Wars Freunde ein. Ich finde sowieso, das hat in den letzten Jahren ein bisschen Überhand genommen, dass man gerade die Leute aus dem Fandom, dass die solche Kultfilme auch so ein bisschen zerpflücken. Und die letzten Star Wars, die sind ja auch nicht davon verschont geblieben. Zum Teil auch zu Recht nicht davon verschont geblieben, wenn man an Star Wars 8 denkt. Aber ich finde, man muss einfach auch mal akzeptieren, was man da so geliefert bekommt. Da ist ja einiges Tolles dabei. Ne? Da kann man jetzt auch nicht alles zerreden. Aber ich ordne mich definitiv als Star Wars 9 Freund ein. Auch wenn ich ein paar Punkte sehe, wo ich sage, da habe ich auch ein kleines bisschen Kritik noch dran zu äußern. Aber wie gesagt, besser machen kann man immer Sachen. Grundsätzlich bin ich pro Star Wars 9. Mhm. Ja, also, ne, wenn ihr wisst und wenn ihr sagt, ich konnte mir den nicht angucken, dann verstehen wir uns leider auch schon an der Stelle nicht. Denn wir mögen beide den Film und werden ihn also eher verteidigen, als dass wir ihn hier schlecht machen.
Ja, weil guck mal, also nach Star Wars 8 war ja echt viel, was einem nicht gefallen hat und man war nicht überzeugt und dann war es schon. Also ich bin komplett überzeugt von Star Wars 9, weil da wurde alles erklärt, was unklar nach Star Wars 8 war.
Ja, und da sind wir auch gleich an einer großen Gelenkstelle, denn Star Wars 8, muss ich auch sagen, im Nachhinein war schon ein bisschen komisch, ein bisschen anders. Ne? Ich habe den danach auch irgendwie akzeptiert und es ist vielleicht auch gut, dass er hier und da mal in eine andere, ich hätte fast falsche Richtung gesagt, aber in eine andere Richtung geht. Aber der hat einen natürlich schon irgendwie aufgeregt, ne? Weil auf einmal wird Supreme Leader Snoke, so mir nichts, dir nichts, der ist gerade etabliert, wird er so mir nichts, dir nichts abgestochen. Ne? In so einer Randszene schon fast.
Ja.
Also gut, klar, keine Randszene, aber auf einmal war er weg. Ne? So
einfach nach einem Teil. Nach
der Teil große 7. Böse, wo man dachte, es wäre der große Bösewicht der Trilogie.
Einfach weg.
Ne? Solche Geschichten. Und Luke auf einmal überhaupt nicht mehr motiviert, verschanzt sich da auf seiner kleinen Insel und das waren einfach so Sachen, schmeißt dein Lichtschwert weg.
Ja.
War zwar erstmal witzig, aber dann doch irgendwie, ne, komisch. Einfach war halt sowas völlig anderes, als man erwartet hat. Und Rays Eltern, niemande. Ne, das war noch die Aussage von Teil 8. Das waren ja so die Hauptpunkte, wo man echt so ein bisschen drüber gestolpert ist. Ja, und wo man echt so ein bisschen Bauchschmerzen hatte, wo man sich eigentlich als Fan, also wir zumindest, uns auch erhofft haben, dass die dafür eine anständige Erklärung in Teil 9 noch liefern. Und wir finden, das haben sie gemacht.
Definitiv.
Ja. Die erste Hälfte des Films ist dadurch ein kleines bisschen gehetzt. Jetzt bin ich schon fast bei den negativen Punkten.
Ja, aber guck mal, also kann ich nachvollziehen, das war sehr viel auf einmal so direkt am Anfang, weil da schon sehr viel einfach aufgeklärt wurde. Aber ich meine, der Film kann ja jetzt auch nicht 5 Stunden lang gehen.
Das stimmt.
Und deswegen fand ich es jetzt nicht schlecht.
Ja.
Und das haben sie ja auch nicht schlecht gemacht. Also es wurde ja alles gut.
Disney hat ja schon verlauten lassen, dass in Zukunft, wir haben eben gesagt, es ist der letzte Star Wars Film, der letzte Skywalker Saga-Film.
Ich wollte gerade sagen,
es kommen natürlich noch, also Disney wird natürlich die Kuh da melken, bis sie umfällt. Wir werden unser Leben lang Star Wars-Filme geliefert kriegen und die Serien, wenn Disney Plus nächstes Jahr im, also nächstes Jahr stimmt gar nicht, dieses Jahr im März startet, da werden wir auch noch einiges an Real und Anime und Zeichentrickserien kriegen. Also Material geht, glaube ich, nicht aus. Aber es ist ja der letzte Film der Skywalker-Saga, ne? Das meinte ich eben damit. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Egal. Ja, jedenfalls sind wir zufrieden mit diesem letzten Film. Und wir haben uns so ein kleines bisschen an den großen Knackpunkten orientiert. Der Screenwriter von Star Wars 9, Chris Terrio, der hat die zum Teil schon im Internet beantwortet, die Fragen. Aber ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn man die nochmal durchgeht. Eine große Frage war ja, wussten die eigentlich alle von Rays Herkunft? Für die, die das vergessen haben sollten, Rey ist eine Palpatine, ist die Enkeltochter.
Mhm.
Das heißt, der Palpatine ist der Opa von der Rey.
Großer Schockmoment. Ich bin ungespoilert in den Film gegangen. Also wirklich, das war super, weil ich habe es echt geschafft, mich durchgehend nicht spoilern zu lassen. Und dann war das echt so ein großer Schockmoment. Oh mein Gott, sie ist eine Palpatine.
Ja, Respekt. Das hast du echt geschafft, ne?
Mhm.
Du wusstest, dass Palpatine vorkommt, ne?
Irgendwie wusste ich das, ja.
Das ist ja auch schon lange vorher bei der Comic-Con, haben sie das ja,
genau,
bekannt gegeben,
genau.
Dass der Schauspieler mit dabei ist, der Ian McDiarmid.
Ja.
Aber dass der den Imperator spielt, lag ja dann auch auf der Hand. In welcher Form, ob irgendwie geklont oder in Original oder nur als Geist, das wusste man noch nicht so genau, aber dass der eine Rolle spielt, das hast sogar du mitgekriegt. Und
ich habe ja auch den Trailer geguckt, das habe ich ja trotzdem gemacht.
Ja klar, das war ja auch irgendwie offiziell das, was Disney vorher rausgegeben hat, genau. Und da kam ja auch die Imperator-Lache schon drin vor, insofern hatten sie diesen Reveal schon vor des Films. Und es geht tatsächlich so ziemlich der erste, zweite Satz des Textes am Anfang ist ja auch hier die Toten sprechen, der Imperator hat eine Nachricht durchs Universum geschickt, so sinngemäß. Ne?
Mm.
Insofern, da machen sie gar keine große Enthüllung mehr draus aus dem Film, sondern das ist einfach Stand der Dinge, ziemlich direkt am Anfang.
Ja.
Was ich dich aber fragen wollte, war das der guten Seite, sprich Luke und Leia, war denen klar, dass Rey eine Palpatine ist? Haben die das zumindest nach dem Battle von Crait, also nach Teil 8 mit dem roten Sand, haben die das besprochen, der Machtgeist von Luke und seine Schwester Leia? Was meinst du?
Ehrlich, keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass die das irgendwie auf irgendeine Art wussten oder dass halt irgendwas nicht richtig ist mit, ja okay, was heißt nicht richtig, aber irgendwas halt anders ist mit Rey, aber dass das ausgerechnet Palpatine ist, glaube ich nicht, dass die das jetzt konkret wussten.
Es würde natürlich dem Film eine gewisse schöne Tiefe noch verleihen, wenn sie es gewusst hätten. Ne? Und ich finde auch, wir sollten mal davon ausgehen, dass sie das zumindest gespürt haben, dass die diese Abstammung hat. Ne? Denn das macht natürlich das Ende und die Entscheidung von Leia, die Rey zu trainieren und die Entscheidung dann vielleicht auch von Luke, die Rey zu trainieren.
Das macht dann natürlich Sinn, wenn sie das da schon wusste.
Wenn die das da bewusst gemacht hat, sich also bewusst entschieden hat, die zu trainieren, in dem Wissen, die wird auch gegen den eigenen Sohn, nämlich gegen Ben Solo, Kylo Ren, antreten und den wahrscheinlich auch töten müssen, wenn sie ihren Weg zum Jedi vollendet, gibt es dem natürlich eine gewisse Tragik mit auf den Weg. Ne? Und deswegen fände ich ganz gut, wenn die zwei wenn denen das vorher klar gewesen wäre und es eine bewusste Entscheidung, zumindest von Leia war, die Rey zu trainieren und zum Jedi auszubilden. Ne? Weil sie sagt hier, meinem Sohn, das hat nicht geklappt. Weiß nicht, ob ich den jemals nochmal auf die gute Seite kriege, aber zumindest kann ich die Sith stoppen, indem ich eine ausbilde, zum Jedi ausbilde, die eigentlich von ihrer Blutlinie her ganz, ganz schlimme Wurzeln hat. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie die Tochter von Hitler quasi, oder die Enkelin von Hitler. Ne? Aber warum soll die nicht gut sein? Muss ja nicht heißen, dass du nur, weil du Vorfahren hast, die böse Sachen gemacht haben, selber böse bist. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen die Message des Films.
Das stimmt. Falls ihr euch gerade fragt, warum ausgerechnet Leia Rey trainiert, die war selber ein Jedi und hat auch ein eigenes Lichtschwert.
Ja, auch das tatsächlich Reveal des Films. Ne?
Ja.
Ja, das deutete sich ja auch schon so ein bisschen an in Teil 8, dass sie Machtfähigkeiten besitzt, als sie da nämlich ihre Mary Poppins-Szene hat und durchs Weltall schwebt und sich wieder in das Raumschiff reinzieht. Aber inwieweit die ausgebildet worden ist, das weiß man noch nicht. Und das ist wohl auch was, was Disney inzwischen gesagt hat. Die hat eine Ausbildung genossen von Luke nach Teil 6 irgendwann. Und hat die aber wohl nicht so ganz hundertprozentig bis zum Ende geführt. Oder beziehungsweise hat sich am Ende der Ausbildung doch gegen den Weg als Jedi entschieden und ist dem Widerstand als General, General ist der Status, ne?
Ja, ja,
genau. General,
ja.
General Skywalker.
Mhm.
General Organa, vielmehr. Das hat sie also gemacht, weil sie ja doch gesagt hat, ich muss politisch hier aktiv werden und das ist mein Weg. Ne? Und weil sie auch, glaube ich, in so einer Machtvorausahnung gesehen hat, wenn sie Jedi wird, voll, dann geht das mit ihrem Sohn schief. Das hat sie ja wohl schon in so einer Vision erahnt. Auch das haben die inzwischen bekannt gegeben mal. Aber ja, ich meine, es ist ja jetzt trotzdem schief gegangen mit dem Ben Solo. Ne? Wie auch immer, auf jeden Fall hatte Leia eine Jedi-Ausbildung.
Genau.
Ja. Und hat sich dann der Rey angenommen. Also wir einigen uns einfach mal drauf, die wussten das, ne? Die wussten, dass Rey so eine Herkunft hat, haben sich bewusst dafür entschieden.
Macht würde den auf jeden Film Fall Sinn
irgendwie
machen.
Schöner.
Ja.
Wie ist das denn generell? Also Teil 8 war ja irgendwo noch die Message, jeder kann ein Jedi werden, jeder kann machtsensitiv sein. Und das hat überhaupt nichts mit der Herkunft zu tun, mit der Blutlinie zu tun, sondern jeder kann das. Am Schluss dieser Junge, der den Besen aufhebt da in Star Wars 8. Ne? Und da war es also so, dass die gesagt haben, Rays Eltern waren irgendwelche unwichtigen Schrotthändler.
Ja, und deswegen Nobodies. Hat man gedacht, dass sie trotzdem einfach so Macht hat. Und das ja nicht schwach. Also die hat ja sehr viele, also
und es,
sie ist sehr, sehr stark.
Ja, und das ist ja eigentlich auch schon immer in den Filmen so gewesen, ne, dass Leute Machtfähigkeiten haben können. Also es sind ja nicht alle, man denke an die ganzen Jedi aus der ersten Trilogie, aus den Teilen 1, 2, 3, da sind ja hunderte, tausende Leute, die Machtfähigkeiten haben, die nicht den Linien Palpatine und Skywalker angehören. Ne? Insofern, stimmt. Und auch Mächtige echt dabei, ne? Man denke an Mace Windu oder Yoda. Insofern finde ich, und außerdem haben sie das ja nicht ganz fallen gelassen, den Gedanken in dem Film. Klammer auf, Finn, Klammer zu. Können wir gleich noch was zu sagen.
Ja.
Aber das finde ich durchaus in Ordnung. Und irgendwie hat man es ja auch Rian Johnson in Teil 8 so ein bisschen übel genommen, dass Rey so völlig lose. Ne? Es wurde von den Kritikern, glaube ich, eher gelobt, dass man mal so einen neuen Weg einschlägt. Aber
ich fand's aber auch nicht
bei den
gut.
Meisten Fans, die haben sich dann doch irgendwie so ein bisschen Herkunft erhofft.
Ja.
Und ich finde, da hat man eigentlich ganz schön jetzt den Bogen hingekriegt.
Ja.
Ne, indem man sagt, ja, die Eltern, direkt die Eltern, die waren Schrottsammler und die waren auch jetzt für die Geschichte gar nicht so wichtig. Ne? War halt zufällig der Sohn von Palpatine. Aber der Opa war halt der große böse Antagonist des Films. Und das spannt ja schon wieder so einen ganz guten Bogen über alle Filme. Über alle 9.
Über alle Filme.
Denn im Endeffekt ist es ja die Geschichte der Palpatines / der Skywalkers, die diese 9 Filme durchzieht.
Ja, er war von Anfang an der Bösewicht. Von Anfang an.
Genau.
Und das hat sich jetzt bis zum Schluss gezogen.
Ja,
was ich
richtig,
echt
genau,
cool
ne?
finde.
Das macht ja auch Sinn, dass jetzt eine Palpatine quasi wieder dafür verantwortlich ist, das Ganze zu beenden. Ne? Wir wissen aus den Comics, dass der Palpatine ja auch nicht ganz unschuldig an dieser unbefleckten Zeugung von Anakin war. Also nicht, dass der Schmie hieß die, ne? Schmie Skywalker, die Mutter von Anakin. Der hat die nicht in die Ecke gezogen und gerammelt, sondern der hat aber durch Sith-Hexerei da schon die Midi-Chlorianer irgendwie manipuliert und war schon dafür verantwortlich, dass der Anakin entstanden ist. Ne? Und insofern war diese sehr am strugglende Skywalker-Linie mit Anakin, der Zeit seines Lebens eigentlich Bösewicht war, also nicht Zeit seines Lebens, aber ne, so ab Teil 3, ne, wie alt war er da? 20, 25, sowas?
Kommt hin.
Dann eigentlich sein ganzes Leben bis kurz vor Schluss ist er nochmal gut geworden, ne, Teil 6. Aber er, sehr problembehafteter Typ, Luke auch mit der dunklen Seite am Kämpfen, hat dann den Bogen gekriegt, ist dann aber ausgestiegen und hat sich auf Skellig Michael da verschanzt, auf der Insel. Und der Nachkomme, die Generation danach, Ben Solo, auch der bösen Seite verfallen. Insofern war diese Skywalker-Linie ja immer so ein bisschen problembehaftet auch, was gute Seite, böse Seite und diesen Konflikt angeht. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass jetzt eine aus der Familie, die das Ganze angezettelt hat sozusagen, und die da das, die Galaxis ins Verderben mitstürzen wollte, dass die das Ganze jetzt quasi auch wieder beendet und sagt, ja, ne, es gibt jetzt keine Skywalkers mehr und im Endeffekt im Kampf Rey Palpatine stirbt ja auch Ben Solo am Schluss. Das heißt, es gibt keine Blut Skywalker mehr. Und dass sie dann ganz am Schluss diesen Namen doch wieder annimmt und sagt, ich bin jetzt, ich nenne mich jetzt selber Skywalker, weil es ist mir eben egal, aus welcher Familie ich komme. Ich will nicht so sein wie Palpatine, ne? Sondern ich lege diesen Namen ab und nehme den Skywalker-Namen an, spannt ja schon einen schönen Bogen über alle Filme, weil sie ja damit sagt, so, ich bin jetzt das, was die Skywalkers eigentlich sein sollten, ne? Nämlich nicht diese böse Kreation, die mein Opa sich da ausgedacht hat, ne, die auch an vielen Stellen schiefgegangen ist tatsächlich, sondern das ist jetzt beendet. Die haben alle irgendwo die Kurve gekriegt am Schluss, aber ich mache es jetzt von Anfang an richtig, entscheide mich gegen die böse Seite und werde ein Jedi. Die nennt sich jetzt Skywalker, fängt damit quasi so eine neue, saubere, cleane Skywalker-Linie an. Finde ich eigentlich sehr schön. Mhm. Ne? Ja, also ich bin durchaus davon angetan, dass diese Lösung mit Rays Eltern und Rays Herkunft, man kann sich so ein bisschen drüber streiten. Viele, ich glaube, der Gedanke daran, dass der Palpatine irgendwie Kinder haben könnte, der ist noch so ein bisschen befremdlich im ersten Moment.
Ja, okay. Ne? Trotzdem.
Also ich finde, es ist schon, wenn man mal die Zeitlinie so ein bisschen anguckt, dann ist es unwahrscheinlich, dass er seinen Sohn gezeugt hat, als er noch normal aussah und noch Politiker war. Ne? Das wäre natürlich vorstellbar. Dass, ne, so Politiker haben ja auch ein Privatleben irgendwann abends, ne, wenn sie nach Hause kommen. Aber wenn man das so ein bisschen zurückrechnet mal von den Zeitlinien, ne, die Eltern, die sind ja in einer kurzen Szene zu sehen in 9, die sehen jetzt auch noch nicht so furchtbar alt aus. Ne? Und wenn man das mal durchdenkt, dann wird wahrscheinlich der Sohn von Palpatine, Vater von Rey, schon noch in der Zeit gezeugt sein, wo er schon Sith-Lord war oder das zu erkennen gegeben hat, also wo er schon Imperator, sich zum Imperator hat ausrufen lassen. Und das ist natürlich ein bisschen komisch vorstellbar. Auf der anderen Seite, wieso soll er nicht irgendwelche Gefolgsleute, irgendwelche Sympathisanten oder irgendwelche Bedienstete einfach auch mal für einen sexuellen Akt rangezogen haben oder vergewaltigt haben sogar, um das mal ganz schlimm zu machen. Er war der böseste Typ der Welt und der Machthaber. Wieso soll er sowas nicht gemacht haben? Ne? Fleisch ist Lust und dabei ist ein Kind entstanden. Und das wird ihm auch wahrscheinlich dann scheißegal gewesen sein, dass er da eine geschwängert hat. Und deswegen ist es eigentlich, passt es auch ganz gut in die Geschichte rein. Er war mega böse und dass der Vater dann von Rey, also der Sohn von Palpatine, seine Herkunft verleugnet hat und gesagt hat, hier, ich gründe eine eigene Familie und bringe meine Tochter auf diesem anderen Sandplaneten da in Sicherheit, damit Palpatine die eben nicht findet. Das finde ich dann eigentlich wieder ganz sinnvoll, ne? Wenn er quasi so aus so einer ungewollten Schwangerschaft quasi entstanden ist. Ne? Und
wenn, wissen wir ja nicht.
Einen bösen Vater hatte, der sich nie um ihn gekümmert hat. Kann man ja schon nachvollziehen, ne?
Würde definitiv Sinn machen. Ja. Ist schwer vorstellbar so, aber macht trotzdem noch Sinn. Also
ja.
Bin ich einverstanden mit, kann man machen.
Ja, finde ich auch. Also ist, wenn man sich das mal so herleitet, durchaus sinnvoll. Und ich bin mir sicher, da kommen mit Sicherheit auch noch ein paar Informationen zutage über Disney, über Bücher, über Comics, über Begleitwerke. Da gibt es bestimmt noch ein bisschen was zu entdecken dann. Das wird mit Sicherheit noch aufgeklärt. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja.
Wobei, also nochmal zurück dazu, dass sich Rey selber als Skywalker ausgegeben hat, weil Ben, der war ja ein Skywalker. Und der ist ja am Schluss beim Film, ist der ja, also zuerst ist ja Rey kurz gestorben, weil sie so erschöpft war. Und dann hat er ja Rey geheilt, weil irgendwie man hat da rausgefunden, dass Skywalker heilen können.
Ja, das
andere.
Generell macht
und dann, heilen. Ja, genau. Ist, ne? Und das dann aber halt ein Stück von ihm auf Rey übergegangen ist.
Ja.
Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, vielleicht hat sie das so ein bisschen gecheckt und deswegen hat sie sich selber als Skywalker ausgegeben. Könnte auch sein.
Dass er so ein bisschen in sie übergegangen
ist. Ja, genau.
Das habe ich tatsächlich auch schon mal gedacht und auch den Gedanken finde ich eigentlich ganz nett. Denn dieses Machtheilen, das wird ja tatsächlich erst in dem Film etabliert. Und witzigerweise auch in der Mandalorian-Serie. Ich glaube, in den USA lief die Folge, wo das zum ersten Mal vorkommt, wo der kleine Baby Yoda, also ne, der aus der Yoda-Rasse, ist ja gar nicht Yoda, aber der kleine 50-jährige The Child aus der Yoda-Rasse, der macht das wohl in der Serie auch. Und das lief an dem Freitag vorher in den USA wohl das erste Mal. Und das ist also eine neue Machtfähigkeit, die da etabliert haben. Und die erklären das ja vorher, als Rey diese Schlange da heilt.
Ja.
Dass da ein Stück Machtenergie, Lebensenergie?
Lebensenergie, ja,
auf die Schlange übergegangen ist. Ne? Aber halt nur ein kleines bisschen, weil die Schlange ja nur ein bisschen verletzt war.
Ja.
Und dann ist es durchaus vorstellbar, dass das so gemeint ist, dass als der Ben sich am Schluss opfert, weil er weiß, ich muss jetzt meine ganze Lebensenergie hergeben, um Rey wieder zum Leben zu erwecken, was auch ein sehr cooler Gedanke ist, ne? Weil er war ja auch ein sehr böser Kerl, das muss man erstmal wieder gut machen, ne? Die ganzen Morde, die er begangen hat.
Yep.
Warum nicht mit so einem Opfer, dass man sagt, mein Leben ist nicht so viel wert wie deins, ich gebe es hin, um dir zu helfen, dich wieder zum Leben zu erwecken, weil du, Rey, hast die ganze Zeit dich richtig verhalten, ne? Obwohl du aus so einer schlimmen Familie kommst, hast du alles richtig gemacht im Gegensatz zu mir und meiner Skywalker-Linie.
Mhm.
Wäre es vorstellbar, dass er quasi ja, ein Stück weit in Rey einfließt, geistmäßig, ne?
Ja.
Und das würde auch erklären, warum Rey gar nicht so sehr um ihn trauert. Die knutschen ja am Schluss.
Ja.
Ne, die haben ja schon eine ganz besondere Beziehung in dem Film. Sonderlich traurig ist Rey nicht. Die dreht sich auch nicht groß nochmal um zu ihm, glaube ich, wenn sie am Schluss rausgeht. Das würde ich echt gerne nochmal sehen. Wir müssen noch ein zweites Mal reingehen in den Film. Aber ich glaube, die Trauer ist nicht unbedingt da. Und das würde auch dann nochmal ganz gut erklären, warum Luke und Leia dann nochmal erscheinen. Das sind dann nämlich nicht nur die Trainer von der Rey am Schluss, sondern im Endeffekt auch die Mutter und der Ausbilder von Ben Solo,
ja,
die ihr da nochmal erscheinen. Und wenn sie ihn jetzt beinhaltet quasi, ne, dann macht sowohl der Skywalker-Name etwas mehr Sinn, noch mehr, auch nochmal aus verschiedenen Perspektiven, als auch diese Erscheinung von Luke und Leia am Schluss.
Ne, also auch das sehr auch sinnvoll. Das
finde ich ein sehr guter Gedanke, ja.
Ja.
Da kommen wir gleich beim Imperator auch nochmal drüber, dass es da auch zwischen Körperlichkeit und Geistigkeit getrennt wird. Ne? Aber eine Sache, die ich gerade eben schon angedeutet habe, ist Finn Force-sensitive? Ist Finn ein Macht-User? Also es ist inzwischen bestätigt. Merkt man das an dem Film? Das ist eigentlich die Frage.
Ja, schon. Mhm. Schon.
Ich finde auch. Und zwar hat er ja schon hin und wieder mal eine Ahnung, dass die Rey gegen den Kylo kämpft, dass die gerade in Gefahr ist, als sie das Todessternwrack da untersuchen, ne? Und dass der Kylo Ren da gleich landet, das weiß der ja alles.
Ja.
Ne? Und insofern ist es wohl das, was er die ganze Zeit im Film über sagen wollte, der Rey. Nicht, dass er in sie verliebt ist oder so, ne? Das ist so ein bisschen entstanden, weil man das in 7 auch schon mal denken könnte. Aber er wollte ihr wohl einfach nur sagen, dass er auch die Macht fühlt. Und das würde dann auch rückwärts wieder ganz gut erklären. Der kann ja auch ganz gut mit dem Lichtschwert umgehen, Teil 7. Ne? Da kämpft er gegen diesen einen Stormtrooper.
Kylo gekämpft.
Also. Stimmt, auch das. Ne? Insofern auch finde ich auch gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, es greift nochmal diese Idee auf, jeder kann Macht sensitiv sein. Ne?
Das stimmt, er wusste schon immer, wo oder was in Rey gerade vorgeht.
Genau. Wo wir gerade eben die Szene angesprochen haben am Schluss, wo sind die anderen Skywalker? Wieso erscheinen da nur Luke und Leia? Ist das gut? Findest du das schlecht? Hätten da noch Anakin und Yoda daneben stehen müssen oder Obi-Wan oder Mace Windu oder alle anderen, die noch da am Schluss gesprochen haben?
Weil die nochmal alle in der letzten Kampfszene mit Rey gesprochen haben, finde ich, mussten die jetzt nicht nochmal alle zeigen.
Ich finde es eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, es wäre auch überladen gewesen, wenn da jetzt nochmal die ganze Latte an Jedis gestanden hätte. Ich fand es eigentlich so mit den Stimmen, die man da gehört hat, oder die Rey da gehört hat, auch ganz gut gelöst. Ne? Nicht so overexposed.
Ja.
Und da hätten sich sicherlich auch wieder alle drüber beschwert, wenn da alle noch gestanden hätten. Ja, warum der und der? Was hatten die denn mit Rey zu tun? Ne? Weil die haben ja Rey gar nicht kennengelernt teilweise, ne? Wenn wir jetzt an Anakin denken oder an Mace Windu oder so.
Mhm.
Und die sprechen, glaube ich, alle. Ne? Yoda, Mace Windu, Anakin, Obi-Wan sagt was, der Kanan aus Rebels sagt was.
Ahsoka
Tano. Luminara Unduli, glaube ich, auch so eine Jedi noch, die in den Prequels vorkommt und ich glaube auch in den Clone Wars Serien, glaube ich, auch, ne? Oder Rebels. Irgendwo kommt die auf jeden Fall verstärkt vor. Ja, die sprechen alle zu ihr, finde ich auch gut, weil die quasi so geeint hinter ihr stehen, ne? Und sagen, du bist diejenige, die den Jedi-Orden jetzt nochmal neu aufbauen kann. Jedi. Sie ist alle Jedi, das war ein bisschen cringy formuliert, aber von der Message her okay, ne? Aber ich hätte es auch zu viel gefunden, wenn die jetzt alle noch da erschienen wären, nochmal am Schluss. Ne? Und insofern finde ich Luke und Leia eigentlich auch eine schöne Wahl. Wir haben ja eben schon gesagt, ne? Einmal, wenn wirklich was von Ben Solo jetzt in Rey weiterlebt, das sind Mutter und Trainer und es sind die zwei Jedi, die Rey ausgebildet haben.
Ja.
Insofern passt das, ne? Die hatte ja zu denen mehr Beziehung als zu ihren eigenen Eltern, möchte man meinen.
Ja, und falls ihr euch auch da wundert, Leia ist gestorben, nur so am Rande, weil nicht dass ihr irgendwie jetzt denkt, okay, warum ist sie jetzt ein Machtgeist oder was weiß ich, aber sie ist gestorben.
Noch ein Knackpunkt vom Film und das war ja vorher klar, dass man die sterben lassen muss.
Ja,
ne?
Die Schauspielerin
Denn
ist gestorben.
Carrie Fisher ist ja leider nach dem letzten Teil verstorben. Wie fandst du das? Die hatten ja jetzt das Problem, was machen wir? Schreiben wir den ganzen Film komplett um? Es sollte ja wohl ein ganz starker Leia-Film werden. Ne, Luke war so ein bisschen im Teil 8 präsent, Han Solo war so ein bisschen im Teil 7 der Präsente von den alten Teilen Charakter.
Mhm.
Und Teil 9 sollte das jetzt mit Leia machen. Das war natürlich jetzt blöd, dass ausgerechnet die das Zeitliche gesegnet hat vorher. Und jetzt hat man das Problem, macht man es alles digital? Die Möglichkeit gibt es ja, ne? Man sieht es ja
an
Rogue One, haben sie ja auch in einer kleinen Szene dann doch gemacht, ne? Nämlich diese Rückblenden-Szene.
Ja.
Aber man hat jetzt keine digitale alte Leia benutzt, was man hätte machen können. Man hat auch keine neue Schauspielerin eingesetzt. Ne? Also es waren alles eigentlich Originalszenen, die aus übrig gebliebenem Material von Teil 7 und 8 was zusammengestellt wurde. Ja, das waren also alles verworfene Szenen. Und die haben, glaube ich, die Hintergründe teilweise dann ausgetauscht, aber haben nur Originalszenen von der Carrie Fisher benutzt. Gut oder schlecht, die Lösung?
Mega gut.
Ja.
Also bin ich vollkommen einverstanden mit.
Ja, ich finde eigentlich auch. Also, also zum einen zollt man ihr damit nochmal einen schönen Tribut, der Schauspielerin, ne, weil sie ist halt Leia und das kann man auch keine andere spielen lassen. Bin ich auch der Meinung, ne, man hätte vielleicht mal von hinten oder so, ne,
jemand anders mit
der Frisur. Aber es ist schon schön, dass nur sie das macht. Und da hatte man natürlich jetzt auch limitierte Szenen, die wahrscheinlich aus einem guten Grund rausgeflogen sind zur Auswahl. Und ich finde, die hat man gut eingebaut.
Ja.
Klar, man merkt es ein bisschen daran, dass sie jetzt nichts wahnsinnig Wichtiges sagt in dem Film, ne? Sondern dass, wenn man genau hinhört, sind relativ belanglose Sätze. Aber trotzdem, finde ich, hat man das noch ganz gut eingebaut. Und auch das ist ganz gut erklärt. Die ist ja immer noch von diesem Weltraumflug da in Teil 8 ein bisschen geschwächt. Und nutzt jetzt quasi das letzte bisschen Energie, was sie noch zur Verfügung hat, was sie auch spüren kann als ausgebildeter Jedi jetzt dazu, um quasi ihren Sohn noch ein letztes Mal abzulenken, um Rey zu schützen. Sie lenkt ihren Sohn ab, um die Palpatine zu schützen, von der sie ja überzeugt ist, dass sie die Macht wieder ins Gleiche bringen kann, ne? Und die gute Seite wieder siegen lassen kann.
Und das fand ich mega.
Und das ist natürlich schon auch toll, ne? Weil sie stoppt ihren Sohn. Sie ist danach wieder mit dem Sohn vereint, weil er opfert sich ja in seinen letzten Aktionen auch und bekehrt, wird nochmal zur guten Seite bekehrt, ist mit ihrem Mann, mit Han Solo wieder zusammen, als Machtgeist quasi, ne? Wobei der, müssen wir gleich auch noch drüber reden, ist Han Solo ein Machtgeist oder ist es einfach nur eine Erinnerung? Aber ich finde es absolut sinnvoll, dass die zwei da nur stehen am Schluss, ne? Denn das ist Leias letzte Aktion in dem Film, die schützt Rey dadurch, ne? Und weil sie damit so viel Power verbraucht, geht sie auch in die Macht über. So ist es, ne? So stirbt sie in dem Film. Finde ich auch schön gemacht, die Szenen gut verwendet. Die kleine Szene, wo sie da tatsächlich digital gearbeitet haben, das ist eine Rückblende, aber das finde ich auch okay.
Haben sie jetzt nicht schlecht gemacht, war okay.
War okay, ne? Nur um zu sehen, um mal kurz zu zeigen, ja, die Leia ist zum Jedi ausgebildet worden von dem Luke.
Ja.
Ne, das finde ich schon schön, dass sowas drin ist. Bin ich auch absolut im Reinen mit, wenn man das so an so einer Randszene macht, wo sie auch nochmal, hätten sie ja eh digital überarbeiten müssen, weil sie ja da deutlich jünger ist. zu dem Zeitpunkt. Ne? Insofern konnte man da eh nicht mit Originalaufnahmen arbeiten, einfach so. Was haben wir noch? Was ist mit der Schlussszene auf Tatooine? Die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Luke und Leia erscheinen da nochmal. Die Rey verbuddelt die zwei blauen Schwerter von Luke und Leia.
Stimmt.
Lebt die jetzt da auf Tatooine?
Ich würde sagen, ja. Also die, man hat ja schon gesehen, dass die da nochmal in diesen Bunker da
ja.
zurück ist und hat sich da ein bisschen eingerichtet. Mhm. Und dann verbuddelt die da ihre, also die Lichtschwerter von Luke und Leia. Und man sieht auch, dass sie ihr eigenes Lichtschwert hat.
Mhm.
Also würde ich schon sagen,
genau.
dass sie da lebt.
Ich auch, tatsächlich. Und tatsächlich verrät der Soundtrack das ja auch so ein bisschen. Denn wenn man auf die Trackliste des Soundtracks guckt, dann heißt der letzte Titel auf diesem Album A New Home.
Mhm.
Das ist vielleicht so ein bisschen an den A New Hope-Titel von 4 auch angelegt. Aber A New Home heißt ja eine neue Heimat. Eine neue Heimat heißt, die lebt da. Und da hat aber wohl der Chris Terrio, Screenwriter, habe ich ja schon gesagt, der hat da wohl was anderes gesagt. Der hat gesagt, würde er jetzt nicht unbedingt sagen, dass die da wohnt. Und wäre jetzt nicht unbedingt der Typ dafür, sondern er würde eher vermuten, dass sie mit ihren Freunden Poe und Finn weitere Abenteuer erlebt und eigentlich nicht der Typ ist, der so zurückgezogen lebt.
Kann ja sein, dass das passiert, dass die noch weitere Abenteuer erleben, aber grundsätzlich, dass sie da ihren Stammplatz hat oder so.
Ihren Rückzugsort hat, finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Zumal es ja auch sehr schön ist, da fing damals, jetzt zwar nicht chronologisch von den Teilen her alles an, aber die erste Star Wars Szene, die wir gesehen haben, gut, spielt im Weltall, aber den ersten Planet, den wir da kennengelernt haben, das war halt Tatooine, wo war Luke, den ersten Skywalker wirklich, mal von Anakin abgesehen, als Darth Vader. Es fing ja schon auf dem Planet irgendwo an, damals in Teil 4, 1977. Insofern finde ich es auch schön, wenn die Filme da quasi wieder das Ganze rund machen und aufhören. Es ist die Heimat von Luke, der nochmal als Geist erscheint. Und der andere Geist, der erscheint, Leia, die sollen ja in dieser Szene nochmal geehrt werden. Und da von denen werden die Lichtschwerter vergraben, weil die jetzt endlich wieder vereint sind. Das, so sehe ich das, ja. dass die zusammen vergraben werden. Man hätte ja gar keinen anderen Planeten nehmen können. Denn Alderaan, der Heimatplanet von Leia, wo sie groß geworden ist, der ist kaputt.
Stimmt.
Den hat ja der Todesstern 1 zerschossen, der Grand Moff Tarkin war das. Insofern ist es auch logisch, dass es Tatooine ist. Was hätten sie sonst nehmen sollen, ne? Mal ganz ehrlich. Wie war das Wiedersehen mit Lando Calrissian?
Ah, das war cool.
Oder?
Das war cool.
Fand ich auch. Und da hatte ich
ein bisschen zugelegt, der Typ, aber.
Ja, hat er. Aber ich hatte vorher echt Sorge, dass das schlechter wird. Weil wenn man den Billy Dee Williams, so heißt der Schauspieler ja, wenn man den so in Interviews privat gesehen hat, in Reportagen, da wirkte der immer sehr, sehr alt und sehr, sehr daneben schon und auch echt aus der Form. Und da hatte ich schon die Befürchtung, passt nicht so ganz zu Lando, wenn das so ein alter Tattergreis geworden ist. Ne?
Ja, den haben sie schon nochmal.
Ich finde, das haben sie gut gemacht und der kommt auch ganz gut rüber in den Szenen. Ne?
War cool.
Ja.
Und er hat am Ende den Millennium Falcon wieder.
Ja, mega positives Ding. Das hatte ich hier auch zum Beispiel bei meinen positiven Sachen stehen. Der ist wieder im Falcon am Schluss.
Ja.
Und wenn wir jetzt mal an die Geschichte von Solo zurückdenken.
L3
lebt im Falcon als Navigationscomputer.
Yep.
Ne? Insofern ist es auch schön, dass er am Schluss derjenige ist, der den Falcon wieder hat. Und wieder mit seiner L3 vereint ist irgendwo, ne? die so ein bisschen verschossen war.
Wie auch immer man in einen Roboter verknallt sein kann. Aber
diese Roboter-Menschliebe. Aber sei es drum, auch da ist die Geschichte irgendwie schön rund geworden. Ne?
Ja.
Eine Frage, die sich viele Fans stellen. Wie hat es Lando Calrissian geschafft, die ganze Galaxis da zu mobilisieren? Am Schluss diese Szene, wo irgendwie jeder, der ein Raumschiff hat, da nochmal zum Angriff gegen die Last Order antritt. Wie hat der das geschafft? Und vorher, am Ende von Teil 8, ist ja keiner zur Hilfe gekommen. Obwohl die Luke schon wieder ausgegraben hatten. Das ist ja so das, was die Fans dem Film so ein bisschen vorwerfen.
Der ist einfach krass, der Typ.
Ist halt Lando Calrissian. Der hat den Swag.
Genau.
Ja. Aber man muss, ich finde, das ist ganz logisch, weil am Ende von 8 ist der Luke so gerade wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Da hat das ja noch nicht die Runde in der Galaxis gemacht, dass der wieder da ist. Da waren die Jedi und der Luke, das war ein Mythos, ne? Aber der war ja nun gerade wieder, der ist ja noch nicht mal zurückgekommen von seiner Insel. Der ist am Schluss nochmal als Machtprojektion da aufgetaucht. Aber wer sollte das denn wissen? Das wussten logischerweise nur die paar Rebellen, die sich da verschanzen und vor dem Kylo und seinen Gorillaläufern da fliehen. logisch, dass Luke da noch, selbst wenn die da einen Notruf abgesetzt haben, da hatte Luke ja jetzt noch nicht allzu viel mit zu tun. Der kam ja noch von Leia. Und ich finde das als Reaktion nach Teil 8, wo dann vielleicht auch die Geschichte wieder erzählt wurde, oh, der Luke ist wieder da und er hat bei dem Battle of Crait geholfen und hat den Kylo besiegt, ne, und hat dafür gesorgt, dass der Widerstand überlebt, dass danach die Leute wieder Hoffnung schöpfen und dann in Teil 9 sich von Lando gerne überreden lassen, nochmal zum letzten Gefecht anzutreten, finde ich eigentlich ganz logisch.
Ja.
Wenn man sich die zeitliche Abfolge mal so klar macht, oder?
Schon. Ist ja. Cool.
Absolut. Also können wir auch diesen Kritikpunkt aus der Welt schaffen. War das von Luke Skywalker, als der wird ja als Machtgeist von der Rey angesprochen und der sagt ihr ja dann so ein bisschen mit Augenzwinkern, als sie ihr Lichtschwert wegwerfen will, sagt er ihr ja, so geht man nicht mit der Waffe eines Jedis um.
Das ist auch wieder cool.
Ein Seitenhieb?
Ich fand's super, weil es haben sich so viele Leute darüber beschwert, dass er in Teil 8 sein Lichtschwert weggeschmissen hat und dann weiß man halt jetzt, dass er weiß, dass man es nicht machen sollte.
Genau. Ging es denn in Wirklichkeit dabei gegen den Regisseur, gegen Rian Johnson? War das ein Angriff von J.J. Abrams auf Rian Johnson, der dem damit sagen wollte, hier, du hast Teil 8 verhunzt an der Stelle?
Vielleicht,
und ich hab's jetzt wieder gerade gebogen.
Vielleicht angedeutet.
Schon ein bisschen, wahrscheinlich. Es spielt wahrscheinlich ein bisschen mit. Die zwei, die machen das ja sehr diplomatisch in sämtlichen Interviews, ne, und erzählen, wie sie dem anderen seine Freiheiten gegönnt haben, wie toll das alles war, was der andere gemacht hat und dass das eigentlich nur eine Weiterentwicklung der Geschichte ist. Ich sehe da aber ehrlich gesagt auch einen kleinen Seitenhieb, sehe ich da schon drin. Ja. Auf der anderen Seite ist mir auch eigentlich scheißegal, ob die sich Seitenhiebe verpassen, sollen sie machen. Es könnte ja auch einfach nur Charakterentwicklung von Luke sein, der sich zurückgezogen hat, der das fehlinterpretiert hat und gesagt hat, ich richte nur mehr Schaden an, was ja auch so ein bisschen diese Skywalker verhunzen, dass Thematik passt, die ich eben angedeutet habe. Ne? Insofern nachvollziehbar, warum der Luke auf den Gedanken kommt und der dann quasi jetzt in Teil 9 oder kurz bevor er stirbt in Teil 8 nochmal die Kurve kriegt und sagt, nee, es wird auch nicht besser davon, wenn ich hier auf der Insel rumsitze, sondern ich muss schon helfen und eingreifen, das dann macht, sein Leben hingibt und dann in Teil 9 als Machtgeist natürlich verstanden hat, ja, das ist schon wichtig, dass dieser Jedi-Orden weiter existiert. Aber halt nicht mit uns, nicht mit mir, sondern vielleicht mit der Rey. Vielleicht hat auch der das einfach erkannt.
Ja.
Ne? Finde ich also auch an der Stelle, stört mich jetzt nicht großartig, ob die sich da gegenseitig nochmal so ein bisschen durch den Kakao gezogen haben.
Und selbst wenn, fände ich irgendwie cool.
Ja, es ist ja ganz witzig. Es ist halt, komme ich gleich noch drauf, wenn ich zu meinen negativen Punkten komme. Es ist halt tatsächlich so, dass verschiedene Regisseure da freie Hand hatten. Ne? Und klar, kann sowas bei passieren. Ja.
Aber komm jetzt mal allgemein, so die Machart vom Film fand ich so cool, also so gut, weil das waren so krasse Bilder so teilweise.
Ja, finde ich, habe ich mir auch bei mir aufgeschrieben, unter Positivpunkten, also ganz, echt, ganz großartige Aufnahmen, ganz, ja, großartige Bilder.
Wirklich,
ne?
Cool.
Toll mit dieser Last Order Flotte von Sternzerstörern,
oh,
das
sah
irre aus, ne, mit den Blitzen. Auch Exegol, dieser Planet, wo der Palpatine da rumhängt, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch sehr cool, mal was anderes, ne? Mit diesem schwebenden Würfel da oben drüber und diesem Versuchslabor da drunter quasi, fand ich auch sehr cool. Hat man zumindest so noch nicht gesehen.
Warte, wir sollten nochmal Palpatine ansprechen, weil
ja.
Der hing ja jetzt an dieser Maschine rum, als man den gesehen haben. Also der war halt irgendwie nicht mehr so vollständig, was man natürlich auch nachvollziehen kann nach einem Sturz in die Tiefe, aber ich glaube ja, oder war es nicht auch irgendwie so gesagt, dass das gar nicht er selber wirklich war?
Ja, da ging die Spekulation auch wild hin und her. Ist das jetzt nur ein missratener Klon von Palpatine oder ist es wirklich der Originale, der da in den Schacht gestürzt ist? Und auch da hat inzwischen Disney verlauten lassen, es soll wohl tatsächlich der Originale sein, zumindest der Körper vom Originalen. Mhm. Denn es ist wohl so, dass das mehr oder weniger der Leichnam von Palpatine sein soll, der da an dieser Maschine hängt nur noch, im wahrsten Sinne des Wortes.
Boah.
Und der aber vom Geist des Imperators immer noch bewohnt wird.
Mhm.
Ne? Und das käme ja auch ganz gut hin, so mit diesen dunklen Lippen, die er hat. Der sieht ja wirklich so ein bisschen zombie-mäßig aus, wie er da hängt. Ne?
Ja.
Das Einzige, was mir auch, wo ich noch so ein klitzekleines bisschen drüber stolper, der hat ja nicht dieses verschrumpeltes Sith-Gesicht, sondern im Endeffekt wieder, als ob der normale Palpatine gestorben wäre, ne? So ohne diese Sith-Furche da in der Stirn.
Ja, ja, aber gut, wenn das wirklich nur seine Leiche ist und dann...
Wenn das so quasi das Sith-Gesicht ist, was freigelegt wurde und das nur die Leiche von dem Mensch ist und der eigentliche Sith nur noch im Geiste da drin wohnt,
weil, guck mal,
könnte man es so ein bisschen erklären dadurch.
So, bei Darth, bei Anakin und Darth Vader war es ja auch so, dass er als alter Mann ohne Haare gestorben ist und dann aber als Machtgeist ja auch wieder jung war. Ja, und dann ist es ja bei Palpatine ja auch so.
Er war aber schon ein Geist und das ist ja jetzt noch der kaputte Körper.
Ja, ja, aber wenn das nur die Leiche ist und das nur vom Gedächtnis her...
Der Sith da rausge...
Ja, also nur da...
Filtriert wird und der
dieser
Sith
Machtgeist
nur noch... Dieser
Machtgeist halt nur noch da drin lebt...
Ja,
würde es ja Sinn machen.
Ja, ja, ja. Also, ne, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man ihn nicht hätte ein bisschen verschrumpelter noch darstellen müssen, auch als Leiche, den Körper. Aber ich finde die Idee auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn alle haben ja gejammert, wie kann er das überlebt haben? Er hat es gar nicht überlebt. Ja. Er ist da wirklich körperlich gestorben und hat es aber durch Sith-Magie, schwarze Magie, irgendwie geschafft, seinen Geist da noch in diesem Körper am Leben zu halten, den Körper, den versorgen sie so ein bisschen extern durch Schläuche, Maschinen, ne? Der dient quasi nur noch als Gefäß für diesen bösen Geist. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass er zwischendurch den Plan gefasst hat, dass die Rey ihn einfach niederstreckt, damit er auf den Körper von Rey übergehen kann, der Geist von ihm, damit sie körperlich und er geistig der neue Imperator, die neue Imperatesse wird. Mhm. Richtig?
Ja, schon.
Ich finde schon.
Was ich aber noch nicht ganz verstanden habe, ist bei, ja, in dieser großen Halle zum Schluss, wo Palpatine wollte, dass Rey sie tötet,
ja.
Da gab es ja eine Masse an Menschen,
ja.
Die um den herum saßen.
Das ist tatsächlich...
Wer soll das gewesen sein? Ich glaube ja nicht, dass es echte Menschen waren,
ja.
Sondern dass das auch nur so eine...
Gibt's mehrere Varianten.
Machtillusion war oder so.
Machtillusion, Machtgeister von den bösen Sith-Lords ist eine mögliche Erklärung.
Oh, das wäre auch cool.
Einfach Sympathisanten, Follower, so Ergebene der dunklen Seite, die quasi ihm als Kultfigur folgen, wäre eine Möglichkeit. Oder tatsächlich nur in irgendeiner Form, ja, eine Vorstellung, dazu sind sie dann doch zu körperlich anwesend, ne? Also es,
ja, aber man hat die ja jetzt nicht richtig gesehen. Das waren halt einfach nur so ein paar schwarze Köpfe, die da saßen.
Ja, was die da richtig gemacht, standen, richtig gemacht haben, sie auch nichts außer zugeguckt.
Eben.
Und, ne? Stimmung verbreitet.
Ja.
Ja. Die Sith-Hooligans.
Das ist wirklich der einzige Punkt, den ich noch nicht ganz durchblickt habe oder
ja,
was
das
man daraus schließen kann.
Das bleibt tatsächlich noch so ein bisschen unklar, ne? was die machen. Ungefähr genauso unklar wie die Knights of Ren, wozu man die unbedingt brauchte, und die roten Stormtrooper am Schluss da, die waren auch alle, könnte man sich drüber streiten, ob die jetzt wirklich nötig waren.
Aber die sahen cool
Wobei
aus.
Die Knights of Ren schon zumindest noch dafür nötig waren, gegen Kylo anzutreten, während Rey sich mit Palpatine
erstens
beschäftigt.
Erstens das und die roten Stormtrooper,
die sahen einfach mal geil aus. Ja.
Die sahen einfach super aus.
Ja, insofern haben wir den Sinn auch da schon rausgekriegt. Der Sinn ist einfach, mehr Spielzeug zu verkaufen.
Genau.
Ja, aber nichtsdestotrotz fand ich den Palpatine gut gelöst. Ne?
Ja,
definitiv. Der Körper ganz verstümmelt. Und in dem Moment, der hat ja so ein paar verschiedene Pläne. Ne? Zuerst will er sich übertragen auf den Kylo, dann will er sich auf die Rey übertragen. Und am Schluss checkt er, dass die Macht so eine ganz besondere Dynamik hat, wenn die beiden zusammen auftreten, Rey und Kylo. Was ja auch durch diese gemeinsame Geschichte, ne? Er hat die Skywalker-Linie quasi ins Leben gesetzt, manipuliert.
Ja, und die beiden, die können ja ganz krasse Sachen so
zusammen machen.
Ne?
Und als er das checkt, will er den quasi Macht absaugen und checkt, dass er seinen eigenen Körper auch wieder damit herstellen kann und sagt dann, ja, dann brauche ich niemanden von euch als Körper, dann kann ich meinen eigenen einfach wieder, ne, und bin wieder der wahre Imperator. Finde ich gut gelöst.
Mhm.
Ne? Und ich finde es sowieso gut, wie findest du es denn, dass der Imperator der große Böse jetzt ist und kein Snoke und auch kein noch anderer?
Hä, das macht, also ehrlich, ich finde, das ist einfach mega sinnvoll, weil dann ist Snoke nicht so aus dem Nichts gekommen und aus dem Nichts auch wieder gegangen.
Mhm. War nur eine Marionette.
Sondern war halt wirklich Palpatine. Nur so eine Illusion von Palpatine. Oder
eine
halt
Marionette, so ein
erschaffenes Ding.
Genau.
Ja.
Auch da ist noch die Theorie, es könnte ein verunglückter Klon von Palpatine sein oder einfach nur
ja,
was er da erschaffen
sein,
hat.
Aber macht halt Sinn, dass er es einfach erschaffen hat. Genau.
Ja.
Und dann ist er halt wirklich von Anfang an bis jetzt zum Schluss von der Skywalker-Saga der Bösewicht gewesen.
Und das macht schon Sinn.
Ja. Yep.
Wie groß wäre denn der Aufschrei unter den Fans gewesen, wenn man da jetzt einfach noch einen eingeführt hätte? Nee,
das wäre, also klar, man dachte immer, Palpatine wäre tot, aber da trotzdem jetzt noch einen neuen riesengroßen Bösewicht
einzuführen,
hätte ich echt nicht gut
Macht
gefunden.
Macht keinen Sinn. Darth Plagueis wäre eventuell noch eine Möglichkeit
Stimmt,
gewesen. Wobei,
aber das wäre...
Der kommt in den Filmen auch zu wenig
vor. Ich weiß noch,
vor.
Darüber haben wir nach Teil 8 geredet und waren da immer so ran, so, ist das wirklich so gut, wenn man das macht? Aber
es wäre ganz schön gewesen für die, die so ganz tief drin sind und diesen Roman auch gelesen haben, den passenden dazu, ne, über den Meister von Palpatine. Darth Plagueis, für alle, die es nicht wissen, das war der Meister von dem jungen Chief Palpatine. Aber es wäre einer gewesen, der jetzt so völlig außerhalb dieser beiden Familienlinien unterwegs gewesen wäre. Insofern bin ich im Nachhinein doch sehr froh, dass sie den nicht benutzt haben, sondern einfach nur gesagt haben, hier, das ist die Geschichte von Palpatine und Skywalker und darum geht's und die finden einen runden Abschluss, habe ich ja eben schon erklärt. Finde ich besser, als wenn da jetzt noch einer von extern kommt, wobei da natürlich auch der Plagueis besser gewesen wäre als noch ein komplett anderer, den man noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
Ja.
Wie bescheuert wäre das gewesen, wenn man jetzt einfach sich einen aus den Fingern gesogen hätte und gesagt hätte, ja, hier, der Snoke ist tot, jetzt ist der große Böse, der, was weiß ich, ne, der,
ja.
Der Pumuckl von...
Ich fände es auch schon doof, wenn Snoke einfach der neue Bösewicht gewesen wäre. Der würde dann, also dann wäre das nur über drei Teile gegangen, dass er ein großer Bösewicht ist. Fände ich auch schon nicht gut. Also.
Eben, da hätte man zumindest auch erklären müssen, wie, wo kommt der her? Man wünscht sich ja schon immer so ein bisschen Verwurzelung der Figur, ne?
Ja.
Und wo kommt der her? Das war ja auch nie klar. Insofern, ich finde es auch gut, ein großer Böser. Und der musste ja auch her. Es musste ja ein Böser her.
Ja.
Denn Kylo, der musste ja noch die Bendemption erfahren. Ne? Der musste quasi zum Guten werden in dem Film.
Mhm.
Und das war ja nach Snoke der Supreme Leader der bösen Fraktion. Insofern, die brauchten ja einen großen Bösen, der hinter allem steht. Und das macht einfach Sinn, da den Palpatine zu nehmen. Ne? Und wie gesagt, wir haben es ja sogar erklärt, dass er tatsächlich körperlich zumindest gestorben ist.
Mhm.
Nur noch da geistig die Fäden gezogen hat im Hintergrund.
Ja, und ganz ehrlich, wenn das irgendwie Darth Plagueis oder wie auch immer dieser Typ heißt, gewesen wäre, was sollen die Leute damit anfangen, die jetzt nicht irgendwie die Comics oder die Bücher gelesen haben? Die hätten ja gar keinen Plan gehabt, wer das ist und
ganz
woher
genau.
der kommt.
Ja, ja, genau. Und das ist nämlich auch noch so eine Sache, weil ich finde nämlich, der Haupthandlungsstrang, der muss schon in diesen Filmen auch für jeden Zuschauer nachvollziehbar sein. Gibt ja immer die totalen Nerds. Ne, wo wir uns auch schon so zum Teil so ein bisschen zumindest zuzählen, die viel drumherum noch lesen, Comics, Bücher, viel Begleitliteratur einfach und die ganzen Serien noch gucken. Ne, zumindest lassen wir gucken, den Noah, erzählt uns das dann. Das darf nicht nur für die logisch sein.
Ja.
Das muss natürlich auch für den sein, der jetzt wirklich nur diese neuen Skywalker-Filme geguckt hat. Ne? Deswegen macht schon Sinn, den zu nehmen, einfach von einem Handlungsstandpunkt aus gesehen.
Mhm. Wie fandst du das mit General Hux? Weil irgendwie, also das, darüber haben wir noch gar nicht so viel geredet. War ja jetzt auch nicht so spannend. Aber der war ja
ist
dieser
okay.
Spion-Agent-Ding.
Also weil er jetzt nicht gesagt hat, hier, ich bin ein heimlicher Agent des Widerstands. Sondern nur gesagt hat, ich will, dass der Ren untergeht, weil der hat ihn ja schon geärgert im Laufe der Filme, finde ich, okay, war so ein bisschen die persönliche Motivation von dem, dass er den verraten hat. Und dass der dann auch noch der Supreme Leader geworden ist, hat er wahrscheinlich einfach nur einen Hals, dass der das geworden ist. Komme ich mit klar.
Ja, ich auch.
Finde ich
definitiv.
Jetzt, ne, gar nicht schlimm. Wie findest du, bleiben wir mal bei den positiven Sachen. Was findest du noch ist hervorgestochen? Haben wir schon alles genannt oder findest du noch Sachen gut?
Eine Sache ist mir tatsächlich aufgefallen, da wo die ganzen Jedis mit Rey gesprochen haben.
Ja.
Also für die Leute, die zufällig die Serie Rebels geguckt haben, Kanan hat ja mit ihr gesprochen.
Mhm.
Das macht ja auch Sinn, weil der ist während der Serie ja gestorben.
Ja.
Aber da gab es ja noch diesen Ezra oder wie hieß der Typ?
Ezra Bridger.
Ja.
Ist die Hauptfigur von Rebels.
Genau. Und der hat nicht mit ihr gesprochen, aber ich dachte ja die ganze Zeit, dass irgendwie alle bei Rebels irgendwie draufgehen werden, aber dann...
Das hat Noah uns ja erklärt, ne?
Eben.
Der stirbt ja am Schluss
der
gar nicht, sondern der
nicht.
Verschwindet nur in irgendeine andere Dimension mit der Ahsoka oder... Nee, Quatsch, die Ahsoka
ist auch tot.
Die andere Mandalorianerin da, wie heißt sie? Mit den lila Haaren. Die suchen den am Schluss, ne? So ist es, glaube ich. Der hinterlässt eine Nachricht.
Aber Ahsoka ist doch schon vorher gestorben, oder nicht?
Nee, ich glaube, die ist am Schluss noch da.
Okay,
dann. Und stirbt dann erst irgendwann vor 7.
Okay.
Auf jeden Fall dann ist Ezra verschollen und die suchen den.
Eben, und dann müsste er immer noch leben.
Das würde auch erklären, warum der nicht, weil er war ja auch eigentlich eine relativ wichtige Jedi-Figur. Mhm. Warum er am Schluss nicht zu ihr spricht. Ja, das ist gut gemerkt.
Und ganz am Ende, wo die ganzen Raumschiffe dann aufgetaucht sind, gab es ja auch die Ghost. Und das ist ja auch ein Raumschiff von den Rebels.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Cool. Das Lied da rumschwebte ziemlich zentral, kurz bevor der Falke so davor fliegt. Ja. Ne? Aber das fand ich auch sehr geil. Ich bin mir sicher, wenn man die Szene nochmal auf Pause drückt, auf einem hochauflösenden Bildschirm, da wird einem noch das ein oder andere Easter Egg auffallen, was beim ersten Gucken gar nicht so präsent war. Ne?
Deswegen, wir müssen da nochmal rein.
Auf jeden Fall. Und dann den Kinobetreiber bitten, mal kurz auf Pause zu drücken. was ich noch toll fand, war diese Dynamik von dem Heldentrio. Die sind ja das erste Mal auch so richtig lange zusammen jetzt in Teil 9. Der Finn, Poe und Rey. Die hatten eine Zeit, die erste Hälfte des Films, die ist zwar sehr schnell und hektisch, aber ich finde, die funktionieren sehr gut zusammen. Und da merkt man auch mal, warum die gerade die drei zusammengecastet haben. Das haben sie gut gemacht. Mhm. Die funktionieren gut zusammen, die machen Spaß, ne?
Das stimmt.
Das fand ich gut. Und was ich auch noch auf jeden Fall hervorheben wollte, ich finde die schauspielerische Leistung von diesem Adam Driver grandios. Da haben sich ja viele drüber lustig gemacht.
Von wem ist jetzt
Adam Driver ist Kylo Ren.
Ach so.
Ben Solo. Finde ich toll. Weil da haben sich ja viele drüber lustig gemacht in Teil 7, als der den Helm abnimmt, ne? Weil der so ein bisschen Bubi-mäßig aussieht. Aber ich finde genau das ist ja, die können ja jetzt nicht Darth Vader nochmal einfach bringen in einer anderen Person, sondern der Charakter war ja von Zerrissenheit geprägt. Und das war ja genau das Problem, dass der auf der einen Seite noch Sohn von Han und Leia ist und sich nicht so recht entscheiden kann, soll er jetzt wirklich so ganz abrutschen zum Bösen oder nicht, ne? Und ich finde, gerade dazu brauchte man ja so ein bisschen zwiegespaltenen Charakter. Und ich finde, das macht er sehr gut. Der kann sowohl so bubihaft rüberkommen, als auch ziemlich brutal und irre. Und ich finde, der hat das super geschauspielert. Und auch
der hat das echt gut gemacht.
Die Wandlung zu Ben am Schluss fand ich auch nochmal ein ganz anderer Typ, der da auf die Bildfläche kam, ne? Als er so
fand ich cool.
Sich dann wieder zum Guten zugekehrt hat.
Ja, hat er gut gemacht.
Fand ich, das waren auch so die größten Pluspunkte des Films. Grundsätzlich, dass viel Fanservice drin ist, hatte ich jetzt auch vom Film erwartet und das muss, finde ich, auch so ein Film machen.
Ja.
Ne, also ich finde, wie gesagt, die haben es ja nicht übertrieben, sonst hätten sie alle Jedi nochmal gezeigt am Schluss. Ne, ich finde, da haben sie es schon ganz gut dosiert. Ne? Die haben Lando gebracht nochmal als letzten Überlebenden aus Teil 4, 5, 6. Die haben der Han-Cameo fand ich super.
Ja, stimmt.
Da wird zwar immer so ein bisschen gemeckert, man weiß nicht genau, war das jetzt eine Einbildung, ein Machtgeist, was war das jetzt? Aber
man auch immer noch nicht, aber es ist...
Ja, eigentlich kann es kein Machtgeist gewesen sein. Nein. Han hat keine Macht, war einfach in der Erinnerung von Kylo.
Aber fand ich super gemacht. Schön, also
oder?
Schön gemacht.
Ja. Und auch da, im Gegensatz zu Episode 1, 2, 3, wo die Dialoge manchmal so ein bisschen über die Klippe fallen, fand ich das ein sehr, sehr, sehr schön geschriebenen Dialog und auch sehr schön geschauspielert von den beiden. Ne? Ja. Harrison Ford und Adam Driver, super gemacht.
Und er hat ihn nochmal genauso angeguckt wie in Teil 9, als er in der Szene
gestorben
ist.
Genau, das ist ja nochmal eine Spiegelung von dieser Szene. Teil 7 meinst du?
Meine ich doch, klar. Der ist in Teil 7 gestorben, ups.
Eine Spiegelung von der Szene, aber auch mit nur den nötigsten Wörtern, weil zum Beispiel, dass der Kylo, oder der Ben vielmehr, der will ja seinem Vater nochmal ganz klar sagen, dass er ihn lieb hat, ne? Dass er ihn liebt. Und das sagt er ja gar nicht, aber er sagt das mit seinen Blicken. Und daraufhin sagt der Han Solo, ja, ich weiß. Nochmal sein berühmtes Zitat aus Teil 5 ist das ja, ne? Wo der Leia sagt, ich weiß, als die ihm sagt, ich liebe. Also ich fand das super gemacht. Die haben so viel ohne Worte eigentlich darüber gebracht in der Szene. Ganz toll. War mir auch jetzt egal, ob es jetzt Machtgeist oder nicht. Tolle Szene.
Der Film hatte halt echt viele gute Details.
Ja.
Sehr viele gute Details.
Ja, finde auch. Und klar hat der nochmal vieles rumgedreht, was der Rian Johnson wahrscheinlich anders gemacht hätte. Ne, der Rian Johnson wäre wahrscheinlich in eine andere Richtung damit gegangen. Das merkt man schon ein kleines bisschen in dem Film an, komme ich gleich nochmal drauf. Aber ich finde, er hat es nochmal gut aufgelöst alles. Und man kann ja vieles auch weiterführend finden. Zum Beispiel, habe ich ja eben schon gesagt, die Idee, dass jeder Macht haben kann, wie zum Beispiel Finn. Die Idee, dass die Eltern von Rey nur Schrottsammler waren, bringen sie logisch zu Ende und machen es sogar, finde ich, noch ein bisschen vom Spannungsbogen her dramatischer, ne? Weil was für die Ray ist es in 8 sehr schlimm zu erfahren, meine Eltern waren niemand. Wie könnte man diesen Handlungsbogen noch schlimmer machen, indem man sagt, Eltern waren niemand und ich stamme auch noch von demjenigen ab, der die Galaxis ins Verderben gestürzt hat, ne? Der schlimmste Typ ever. Insofern finde ich das eigentlich auch ganz konsequent alles und kann man auch als Fortführung der Johnson-Idee verstehen, ne? Ja, wie gesagt, die gelbe Klinge hat man schon angesprochen am Schluss. Auch schön, weil die begräbt quasi, es war ja vorher, ich habe mich ja im Gegensatz zu dir dolle gespoilert vorher.
Ja.
Und da war auch vieles von wahr tatsächlich, was man so vorher gelesen hat.
Das war mal witzig, weil wir haben vor dem Film gesagt, bevor der angefangen hat, so ja, meinte Papa so, bei jedem Moment, der dich schockt, soll ich ihn angucken oder irgendein Zeichen geben. Und wir haben uns irgendwie so gefühlt jede 3 Minuten angeguckt. Ja.
Genau, weil ich wusste das meiste tatsächlich schon vorher und das meiste hat sich ja auch als wahr herausgestellt. Eine Sache, die mir im Gedächtnis kleben geblieben ist, die sich nicht als wahr herausgestellt hat, war diese Endszene. Da haben sie nämlich vorher in diesen geleakten Scripts, die da angeblich gefunden worden sind, haben sie drüber geschrieben, dass da Ray diese beiden Lichtschwerter verschmilzt zu einem und dann die gelbe Klinge da rauskommt. Das finde ich eigentlich so sehr viel schöner, dass sie die beiden vergräbt, quasi sagt so, die alte Jedi Order, ich zoll denen nochmal Respekt, die sind auf Tatooine, hat alles angefangen, da vergrabe ich das. Und mach aber jetzt mein neues eigenes Ding, weil ich schlauer bin. Ich hab mich dem widersetzt, ich habe es von Anfang an richtig gemacht. Skywalker-Linie ist vorbei, ich fange jetzt eine neue Skywalker, aber eine reine Skywalker-Linie an mit richtigen Entscheidungen. Ne? Egal, was meine Herkunft ist, finde ich auch gut, dass die neues eigenes Lichtschwert kreiert mit einer neuen eigenen Klinge, die es in den Filmen zumindest bis dahin noch gar nicht gab. Ne?
Finde ich cool.
In den Serien kommt es ein paar Mal vor, die gelbe, aber eher bei so Wächtern der Macht, die so das Bindeglied zwischen den blauen Praktikern und den grünen Denkern ist. Ne? Aber ich finde schon, dass die eine neue Klinge gekriegt hat, die so ein bisschen dieses Allgemeinverständnis symbolisieren soll.
Was mir gerade in den Sinn kommt, woher hatte die den Kristall? Also ich meine, da war sehr, sehr viel Trubel. Woher hat die jetzt noch diesen Kristall bekommen?
Hat sie noch ein Lager gefunden im alten Todesstern? Keine Ahnung. Irgendwo hat sie noch ein Lager gefunden. Oder, ja, gute Frage.
Ist mir gerade so eingefallen.
Vielleicht hat sie den Kristall entfernt aus Lukes Lichtschwert, bevor sie das vergraben hat. Das hat sie ja nicht mehr gezündet. Und die Farbe der Lichtschwerte, bevor du das sagen willst,
ja,
die ist gar nicht von den Kristallen abhängig, die ist vom Träger abhängig.
Oh.
Das kam auch mal irgendwo, ich kann Ihnen gerade nicht mehr sagen, wo. Aber das ist tatsächlich vom Träger abhängig, welche Farbe da rauskommt.
Was bedeutet denn jetzt
vom Charakter
blau
des Trägers
oder grün?
Ja, genau, das habe ich ja eben angedeutet. Blau, das waren immer so eher so die Praktiker, die so in den Krieg gezogen sind, ne, weil die damit gekämpft haben. Die Grünen, das waren eher so die Theoretiker, die Denker dahinter, die eher so spirituellen Menschen, ne, so Yoda, Qui-Gon. Kann man sich
aber
auch bei dem einen oder anderen streiten.
Aber Ahsoka hat auch ein grünes Lichtschwert
ist auch eher Praktikerin, ne? Hast du recht. Man kann sich so ein bisschen streiten, aber das war mal in irgendeinem Buch die Erklärung. Und die Gelben, das waren schon immer eher so die von diesen Tempelwachen, die so das Bindeglied zwischen diesen beiden Welten darstellten. Ist wahrscheinlich nicht bis ins letzte Detail überall zutreffend, aber man kann ganz gut damit leben, dass es irgendwo fürs Filmuniversum zumindest eine neue Farbe ist, die sie da erschafft und selber baut und die alten Schwerter vergräbt. Das finde ich viel, viel besser so.
Ja.
So. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ne? Eine dunkle Seite der Macht.
Ja.
Ich habe auch ein paar Kritikpunkte an dem Film.
Ich nicht.
Nee.
Also,
und ich finde es auch gut, dass du das so siehst.
Ja.
Man sollte sich auch echt nicht zu sehr davon herunterziehen lassen.
Nein, also das sind echt jetzt so wirklich so Punkte, wo ich mir denke, okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm.
Ich hatte also kein ganz mieses Gefühl bei diesen Sachen, sondern nur ein bisschen mieses Gefühl und das war auch schnell wieder weg. Zum Beispiel habe ich ja schon gesagt, dieser etwas hektische Anfang. Man merkt schon, dass der vieles von dem Rian Johnson Teil 8 wieder in seine Richtung lenken will. Ne? Das merkt man am Anfang schon so ein bisschen.
Wie schon gesagt, er musste viel in den Film reinpacken.
Ja.
Und er hat nun mal in Teil 8 ziemlich viel Scheiße gebaut.
Ja.
Das muss man halt alles schnell wieder ausbügeln.
Vielleicht wäre es gut gewesen, so einen Supervisor zu haben, der irgendwie zumindest so grob die Handlung von 7 bis 9 schon umreißt, damit die Regisseure so ein bisschen Richtung haben, ne? Und sie nicht so völlig frei in verschiedene Richtungen gehen können. Das wäre vielleicht noch gut gewesen, zum Beispiel. Wie gesagt, ich finde die Story, wie sie sich jetzt entwickelt hat, gut. Ich hätte sie vielleicht insgesamt ein bisschen anders verteilt. Ich hätte zum Beispiel Sachen, die jetzt alle in 9 reingequetscht werden mussten, vielleicht auch schon zum Teil so ein bisschen in Teil 8 gegeben. Weil da haben wir jahrelang diese Verfolgungsjagd da in Zeitlupe im All. Da hätte man auch durchaus noch ein paar Sachen reinpacken können, finde ich. Oder man hätte einfach noch einen 10. Teil hinterher machen müssen.
Ja, aber das kann man ja jetzt auch, also das kann man auch erst jetzt sagen.
Ja, ist alles richtig, ne? Kann man alles erst jetzt sagen und war in für den J.J. Abrams der Zug auch schon abgefahren, auch klar. Deswegen will ich ihn auch gar nicht kritisieren. Ich finde nur so, insgesamt hätte man vielleicht vor Teil 7 dran denken können, wie machen wir es, sich zusammengesetzt. Dann hätte man eine insgesamt Handlung gemacht, dann hätte man vielleicht auch schon mal an der einen oder anderen Ecke so eine Andeutung Richtung Palpatine machen können. Nur eine Andeutung, wo man auch noch nicht gewusst hätte, ist das jetzt wirklich, ne? Irgendwie sowas, ne? Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass dieser Reveal schon vorher gekommen ist bei der Comic-Con. Ich finde, so ein Reveal, der gehört dann auch in den Film und auch nicht unbedingt in den Anfangstext, ne? Ach, der Palpatine ist übrigens wieder da. Sondern ich finde, der hätte sich dann irgendwann zeigen müssen, wo alle mega vor den Kopf gestoßen wären. Ach, scheiße, der ist das, ne? So, das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, ne?
Okay.
Und was auch viele kritisieren, wo ich auch sagen muss, auch da hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr gewünscht, aber da hatte der auch einfach nicht die Zeit, so das jetzt auch noch unterzubringen. Diese politische Lage der Galaxis, die wird ja in Teil 1, 2, 3 noch sehr, sehr gut erklärt. Und da wird auch so ein bisschen die Unterfütterung geschaffen im Nachhinein für 4, 5, 6, dass man weiß, ja, da ist Bürgerkrieg und jetzt hat das Imperium übernommen, ne? Aber in Teil 7, 8 und 9 weißt du eigentlich gar nichts darüber. Wie ist das denn jetzt? Da scheint es ja diese neue Republik zu geben. Aber die wird ja in Teil 7 dann auch relativ schnell vom Himmel gepustet, als sie den Star Destroyer, die Basis, da das erste Mal ausprobieren. Ne? Mhm. Und da zerstört die so 2, 3 Planeten und dann sagt noch die Mass oder der Han oder irgendwer da, sagt, oh, das war die neue Republik. So, das heißt, es gab eine neue Republik und die ist dann kaputt gemacht worden. Aber von der neuen Republik hat man nichts gesehen. Aber was ist denn jetzt, seit die neue Republik kaputt ist. Wer ist denn da jetzt Machthaber? Die First Order?
Gab es nicht noch die Last Order jetzt?
Ja, aber das war ja das, was im Geheimen der Palpatine aufgebaut hat. Also das heißt, die waren auch noch nicht auf der politischen Bühne da aufgetreten. Ne? Also so ein bisschen die Staatsform, was da so mit der Bevölkerung, mit der eigentlichen Bevölkerung war, die muss ja in irgendeiner Form von der First Order, Snoke, dann im Nachfolge der Kylo Ren, geknechtet worden sein, ne? Also unterdrückt worden sein. So ein bisschen ähnlich wie das Imperium in Teil 4, 5, 6, ne? Aber davon weiß man halt. Daher, gut, kann man auch alles noch in die Begleitwerke jetzt packen, die in den nächsten Jahren rauskommen, in Serien packen. Ist ja vielleicht auch schön, das im Nachhinein noch zu entdecken, aber da hätte ich mir zumindest ein, zwei kleine Szenen noch gewünscht, vielleicht in dem Film, die das so ein bisschen erklären, was da eigentlich jetzt mit der Bevölkerung, mit den Bürgern los ist, ne? Mhm. Wie die so leben. Das sieht man so ein kleines bisschen auf dem Planet. Wie heißt der, wo die Zori Bliss heißt die, der neue Charakter?
Ja.
Die Ex vom
Poe. Stimmt, haben wir auch noch gar nicht angesprochen.
Fand ich super.
Ja.
Toller Charakter. Die zwei auch sehr amüsantes Schauspiel zusammen, oder?
Finde ich,
mit den ganzen Andeutungen fand ich auch toll. Ja. Du hast gar keine Kritikpunkte, ne?
Nee.
Ich habe noch zwei. Nummer eins.
Wobei.
Ja.
Also ich fand's nicht schlecht. Aber auch noch nicht ganz hundertprozentig schlüssig, und das war dieser Dolch.
Ja.
Was auch immer auch der gesagt. Da.
Ich fand sowieso, aber der war relativ komplex, okay. Der Film. Das war ein bisschen zu kompliziert, dieses, wir müssen jetzt den Imperator suchen auf einmal. Und dazu brauchen wir jetzt erstmal einen Wayfinder und dann brauchen wir noch einen Wayfinder und dann, wo ist denn der zweite Wayfinder? Ja, dazu brauchen wir jetzt den Dolch. Und auf dem Dolch ist die Silhouette von dem kaputten Todesstern, der sich auch über die Jahrzehnte nicht verändert. Weil
aber da fand ich das Bild cool.
Mega cooles Bild, dass der Todesstern da drin liegt. Auch da haben ja viele gemeckert, der müsste eigentlich in kleine Partikel zerfallen sein. Ja, mein Gott, kann man, dafür ist das Bild cool. Ne? Ja. Darf man sich jetzt auch nicht übermäßig anstellen. Aber das mit dem Dolch und dieser Silhouette, das fand ich alles doch ein bisschen zu kompliziert. Ne? Der Dolch müsste dann auch nach dem Fall des Imperiums entstanden sein. Das heißt, der irgendwer, wer auch immer, hat dann in Auftrag gegeben, hier säg mal zumindest, wenn der Dolch schon existiert hat, säg da mal zumindest in die Kante so die Umrisse des Todessterns rein, damit jemand den Wayfinder finden kann. Wer soll denn sowas in Auftrag gegeben haben? Der Imperator selbst, damit man ihn findet?
Stimmt schon.
Als Prüfung? Keine Ahnung. Also das ist mir auch noch nicht so ganz klar, wer diesen Dolch da so designt haben soll.
Kann ja auch sein, dass das noch geklärt wird.
Kann sein. Da fand ich es ein bisschen zu komplex. Da hätte, finde ich, ein Wayfinder auch gereicht. Aber gut. Ne? Dafür hatten sie eine schöne Schnitzeljagd in der ersten Hälfte des Films. Und ich finde, ganz am Schluss die Imperator-Todesszene. Ja, man sieht den jetzt auch, wie er zerfällt. Aber haben wir ja beim Todesstern gerade gelernt. Muss ja nicht heißen, dass er ganz kaputt ist. Aber, nein, Quatsch. Ist kaputt, hat man ja gesehen. Aber ich finde, weil die das ja dann durch nachher erklären, so klar getrennt haben. Es war der Leichnam von Palpatine, der von seinem Geist aber noch besessen war. Finde ich, hätte man den nicht nur auf einer körperlichen Ebene killen müssen, sondern auch noch auf einer geistigen Ebene. Und da, finde ich, hätten ganz gut die alten Jedi nochmal funktioniert. Oder zumindest Luke und Leia auch nur, die quasi auf einer mentalen, spirituellen Ebene den Palpatine killen, während Rey den Körper platt macht nochmal am Schluss. Das, finde ich, hätte man vielleicht noch so ein bisschen benutzen können, damit der auch wirklich weg ist jetzt vom Fenster.
Aber der ist trotzdem wirklich weg. Also
ich will ja auch nicht zu sehr Nitpicking hier betreiben.
Eben, das ist jetzt schon sehr fein herausgepickt.
Ja. Alles in allem können wir sagen, war ein guter Film.
Ein sehr guter Film.
Wie bewertest du den jetzt?
An Stern?
Tja.
An Lichtschwertern? 5/5.
Ich persönlich mag ja aus einem Podcast-Projekt, was wir die ganze Zeit hören, ich mag ja die Bewertung von 1-2. Da war die Skala von 1-2 vielmehr, da ist der Film eine ganz klare 2.
Ja.
Aber wenn wir jetzt mal so Lehrer bewerten entweder nach Schulnoten oder nach dieser Plus, Null, Minus und Minus Skala. Machen wir die beiden doch mal.
Okay.
Also, welche Schulnote gibst du denn dem Film?
Eine 1. Plus. Mit Sternchen.
Ich eine 1 minus.
Ja, eine 1.
Ne? 1, weil ich ihn wirklich gut finde. Weil
er war schon echt gut.
Minus für die paar Punkte, die ich kritisiert habe, weil man doch noch so etwas runder hätte machen können.
Das ist so typisch Lehrer. Immer ja, klar. Diese ganz winzigen Fehler.
Hey, komm, ist eine 1. 1, ja? 13 Punkte.
Abi. Okay.
Und dafür finde ich das noch gut. Ich hätte vielleicht sogar 2 plus gesagt oder 2, wenn ich nicht wüsste, dass der Rian Johnson und Teil 8 da auch viel Schuld dran hat.
Eben.
Ne? Dass man das erstmal wieder gerade biegen musste. Insofern, alles okay. 1 minus bei mir. Auf einer Skala Doppelplus, Plus, Null, Minus und Minus, Minus.
Ich weiß, was du sagst, aber ich mache ein Doppelplus.
Ja. Plus auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob es ganz für ein Doppelplus reicht. Ach komm, weil so kurz nach Weihnachten ist.
Ja.
Doppelplus an dieser Stelle von mir. Also, wir sind durchaus zufrieden mit The Rise of Skywalker. Mhm. Titel macht dann auch Sinn, so wie wir es eben erklärt haben. Ne? Mhm. Insofern machen wir an der Stelle mal den Sack zu. Oder willst du noch was sagen zum Film?
Möge die Macht mit euch sein.
Möge die Macht mit euch sein.
Ach nö. Ich dachte, wir machen heute blau. Das darf dann auch nicht mit rein. Ja, nicht in Ordnung.
Man darf es nicht übertreiben. Ich als Lehrer muss meinem Bildungsauftrag auch ein bisschen nachkommen, meinem Bildungsauftrag und Erziehungsauftrag, meinem richtigen. Jetzt haben wir die ersten 6 Stunden blau gemacht. Jetzt mache ich noch eine kurze Einheit Sexualkunde hinterher. Und zwar habe ich wieder eine Frage für euch rausgesucht, die mir so live während des Unterrichts gestellt wurde, beziehungsweise nicht live, sondern in die stille Box geworfen wurde. Und diese Frage ist eine sehr wichtige Frage, die vielleicht auch dem einen oder anderen Star-Wars-Charakter mal geholfen hätte, zum Beispiel dem Chief Palpatine. Kann man Löchern in Kondomen sehen? Ja, der Palpatine hat sie offensichtlich nicht gesehen. Der hat drauf losgepimpert, hat einen Sohn gezeugt, okay, obwohl er nicht war. Aber die ernsthafte Antwort zu dieser Frage lautet: Jein. Also in den meisten Fällen kann man ein defektes Kondom natürlich erkennen. In den meisten Fällen passiert es aber auch, wenn man das irgendwie unsachgemäß sich über den Zipfel ziehen will und das Ding geht dann kaputt. Aber das merkt man ja dabei. Dann nimmt man einfach ein neues. Ne? Insofern, das sieht man auf jeden Fall. Es gibt tatsächlich auch hin und wieder mal so Rückrufaktionen von verschiedenen Firmen. Und da wird es natürlich schwierig. Das sind wahrscheinlich so Kleinstbeschädigungen, die man nicht unbedingt mit bloßem Auge erkennen kann. Ist natürlich schwierig. Man hängt ja jetzt nicht permanent im Internet auf den Herstellerfirmen von Kondomen rum auf den Seiten und checkt, ob es eine Rückrufaktion gibt. Insofern würde ich einfach empfehlen, kauft keine Billigmarken, kauft die regulären Marken und übt das vorher, wie man das Ding anständig anzieht, damit es eben nicht beim Überziehen oder beim Akt einreißt, und achtet darauf, dass das Ding noch frisch ist. Da steht ein Haltbarkeitsdatum drauf. Und nutzt das nicht danach noch, sondern achtet am besten vor eurem Date mal kurz das Portemonnaie checken, 2, 3 zur Sicherheit mitnehmen und darauf achten, dass die noch alle innerhalb der Mindesthaltbarkeit sich bewegen.
Okay.
Und dann kann nichts schief gehen.
So, das reicht dann auch.
So, wir haben heute wirklich, wir haben lange blau gemacht.
Mhm.
1 Stunde 15, das ist viel zu lang.
Das war es wert.
Aber das war unsere erste Wir machen Blau-Folge. Die werden in unregelmäßigen Abständen, werden wir die jetzt immer mal wieder einstreuen. Ich denke mal, nächsten Monat werden wir erstmal wieder über ein Schulthema reden. Welches? Gucken wir dann mal. Haben wir tatsächlich noch keine Idee. Ihr bleibt bitte mit uns in Kontakt. Schreibt uns über sämtliche Seiten, die wir euch eben genannt haben, über sämtliche Kanäle. Wir freuen uns aufs nächste Mal und verbleiben heute mit der Warnung. Checkt eure Kondome und auf dem Gang
wird nicht gerade.
Tschüss. Thank you.